Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform. Ich bin die Angela und zu Gast habe ich den Micky. Hallo Micky.
Hi, grüß dich.
Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und uns dann auch erzählen, weil das ist ganz interessant. Du bist ein Dronabinol-Schmerzpatient.
Genau. Ich bin der Micky, ich bin 30 Jahre alt, ich studiere Schauspiel in Ulm gerade im letzten Jahr und ja, ich bin Dronabinol-Patient, wie du schon gesagt hast. Das bedeutet, ich bekomme THC in seiner reinen Form aus der Apotheke gegen meine Schmerzen. Ich hab's am dritten Lendenwirbel, fehlt mir die Hälfte der Knochen und dadurch ist der Knochenfortsatz ziemlich scharfkantig und schneidet mir den Ischiasnerv ein. Und somit ist das dann mit täglichen Schmerzen verbunden. Und dagegen soll medizinisches Dronabinol helfen, tut es aber nicht, da es nur sich um THC handelt. Und da wichtige Komponenten, die der Hanf auch in sich trägt, fehlen.
Okay, und du bist auch Mitglied bei den Hanffreunden Ulm?
Genau, das ist eine kleine, immer größer werdende Initiative von Aktivisten, die sich dafür einsetzen, den Hanf zu entmystifizieren, möchte ich sagen. Also den Leuten zu erklären, was denn Hanf eigentlich ist, denn wir haben es tatsächlich vergessen, dass Hanf ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff sein kann und auch medizinisch, wie man an mir sieht, sehr wertvoll ist. Und ja, mit dieser Botschaft möchten wir eben raus an die Leute und versuchen das mit Infoständen, mit Märschen, wie auch diesen Samstag wieder, wo wir auf regen Zuwachs hoffen. Und ja, wir haben auch Mitgliedstreffen immer im Imperium. Meist am ersten bzw. letzten Dienstag im Monat. Je nachdem lässt sich auf unserer Hanffreunde Ulm-Seite auf Facebook immer nachlesen.
Und Hanffreunde Ulm, das ist ja eine Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbands.
Genau, also wir haben viele Mitglieder aus dem Deutschen Hanfverband. Wir haben allerdings auch Nicht-Mitglieder bei uns. Weil wir sind da relativ offen für die Leute. Allerdings stimmt es ja, der DHV, der Deutsche Hanfverband, ist ja in Deutschland jetzt immer mehr am Wachsen. Sein Chef Georg Wurth hat ja bei der Millionenwahl damals sehr, sehr viel oder den Großteil seines Gewinns, wie versprochen, auch in den DHV gesteckt, womit der jetzt finanziell so weit ist, um richtig an die Öffentlichkeit zu gehen, mit Kinospots und so weiter. Und die unterstützen uns natürlich mit Werbematerial, mit Flyern, auch bei den Märschen, mit den ganzen, es gibt Vordrucke für die verschiedenen Städte, die auch beim Deutschen Hanfverband auf der Internetseite runtergeladen werden können. Ulm hat sich jetzt für ein eigenes Design entschieden, für das Plakat und ja, genau, also wie gesagt, der DHV steht sehr hinter uns und wir hinter dem DHV, bin selber Mitglied, es empfiehlt sich auch da wirklich Mitglied zu werden und auch den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, da nun mal für so einen Aktivismus auch einiges an Geld in die Kassen kommen muss.
Und es gibt ja jetzt eben am Samstag nicht nur in Ulm, sondern deutschlandweit Hanfmärsche.
Genau, wir haben in beinahe allen Städten, glaube ich, am selben Tag sogar. Die Hanfmärsche, das war letztes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Da haben es einige schon vor dem März gemacht, einige mitten im März. Diesmal scheint es relativ einheitlich zu sein. Wobei München, glaube ich, vorgeprescht ist. Gut, möchte ich mich nicht festlegen. Genau, aber zeitgleich sollte das stattfinden in jeder Stadt. Das heißt, auch Besucher anderer oder Bewohner anderer Städte sind natürlich aufgefordert, da wirklich auf die Straße zu gehen und ihre Stimme mal auch laut zu geben. Denn ich weiß, es sind viele draußen, die Hanf sowohl als Medizin gerne zugänglich gemacht bekommen würden, wie ich, ja, der noch eine Schwierigkeit hat, an die Medizinalblüten heranzukommen. Soll sich ja bald ändern, laut Regierung. Genau, diesen Leuten dann auch ein bisschen helfen.
Und jetzt speziell zum Hanfmarsch Ulm. Wann geht's denn los und wo?
Also wir treffen uns alle vorne am Hirschbrunnen. Es fängt an um 10 Uhr bereits mit einem kleinen Infostand. Das wäre super, wenn sich dort auch einige Helfer noch einfinden würden. Denn helfende Hände kann man immer brauchen. Und wir haben festgestellt, dass sich die Leute immer gerne verstecken. Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen von meinem ersten Hanfmarsch in Ulm. Als ich mich wunderte, warum nur 12 Leute am Infostand stehen zur vereinbarten Zeit. Und als der Marsch dann begonnen hat, drehte ich mich mit meiner Frau um und da waren 300, knapp 400 Leute hinter uns auf einmal und wir fragten uns, aus welchen Ecken die denn rausgekrochen sind. Also man muss auch nochmal wirklich sagen, ihr dürft euch trauen, ihr könnt einfach raus auf die Straße. Es passiert nichts. Wir werden nicht mit Joints rumrennen, wir werden Gottes Willen da nichts Illegales machen und die Polizei sieht das auch ganz entspannt.
Okay, also um 10 ist Aufbau von dem Infostand, der dann am Hirschbrunnen steht, bei der Steinernen Brücke.
Genau.
Und wann geht's denn los mit dem eigentlichen Marsch?
Also der Marsch, der beginnt dann um 14 Uhr, soweit ich weiß. Ja, 14 Uhr. Danach ist dann noch eine Kundgebung von verschiedenen Rednern, die dann noch eine Ansprache halten. Um 14 Uhr geht es wirklich los. Das bedeutet, es wäre schön, wenn sich die Leute schon eine halbe Stunde vorher dort einfinden. Dass wir auch Präsenz zeigen vor dem Marsch, wäre mal eine schöne Abwechslung, dass nicht nur im Marsch dann auf einmal die Leute rauskommen.
Und wohin lauft ihr dann?
Wir werden vorne am Bahnhof wieder vorbeilaufen, wie letztes Jahr. Und das zieht dann eine komplette Runde über die Olga-Straße und geht dann vermutlich hier durch die Platzgasse wieder zurück Richtung Münsterplatz.
Und jetzt interessiert mich dieser Stand, den ihr aufbaut. Was kriegt man denn da für Informationen?
Also wir stellen verschiedene Info-Flyer zur Verfügung, die unter anderem Hanf als Rohstoff behandeln. Das sind dann auch ein paar Beispiele, die man sich angucken kann. Das heißt, es gibt kleine Stücke Dämmmaterial, die wir hatten. Dann haben wir Hanfseile, die man angucken kann, Kleidung aus Hanf. Zusätzlich haben wir Infoflyers über die Gefährlichkeit von Streckmittel, was auch ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr, sehr großes Pro für die Legalisierung ist. Und dann gibt es natürlich weitere Lebensmittel auch aus Hanf. Das heißt, wir haben Hanfsamen, wir haben geröstete Hanfsamen, als Knusperhanf bekannt, sehr lecker. Wir haben auch Öl, also aus Hanf gemacht, sehr, sehr gut für Salate. Und ich muss sagen, wer das mal probiert hat, ich habe im Hanflager gearbeitet und weiß das selber von unseren Kunden, wer das probiert hat, der war absolut begeistert. Also Hanf ist schon wirklich wertvoll und auch schwer zu ersetzen in dieser Form. Und das kann man sich dort eben alles anschauen und sich auch die Päckchen mitnehmen. Wir haben auch Spaghetti davon, also für die Nudelliebhaber. Es gibt Spaghetti und Nudeln. Es gibt auch das Hanfmehl in seiner reinen Form, genau. Und wie gesagt, viele, viele Informationen, die Legalisierung betreffen, über Streckmittel bis hin zu, warum es denn eigentlich verboten ist.
Mal kurz zum Hanf als Rohstoff. Weißt du denn was über die Herstellung? Wie wird Hanf zum Rohstoff verarbeitet oder als Rohstoff weiterverarbeitet?
Also die Hanfstauden werden abgebaut und werden dann durch Maschinen gezogen. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen funktioniert. Ich bin da kein Landwirt. Aber was ich weiß, ist, dass die Fasern von den Stängeln getrennt werden müssen, richtig. Und diese Abtrennung ist in der Tat beim Industriehanf, wie wir ihn kennen und in Deutschland teilweise angebaut finden, durch diese, ich nenne es immer Kastration an natürlichen Cannabinoiden, die der Hanf besitzen sollte, auch gegen Schädlinge, lassen sich diese Fasern nicht mehr so gut abtrennen. Und das bedeutet, dass man den Hanf, wie wir ihn jetzt kennen, den Faserhanf, hauptsächlich als Dämmmaterial und für Kleidung und sowas nutzen kann. Aber die eigentliche Form, was man aus Hanf machen könnte, das bedeutet noch Papier und so. Das ist mit dem Industriehanf wesentlich schwerer als mit dem normalen.
Und ihr habt auch Informationen zu Hanf als Medizin und da bist du ja praktisch Experte drin.
Ja, mehr oder weniger. Auch nicht wirklich, weil ich, wie gesagt, diese Dronabinol-Empfehlung habe. Es ist allerdings schweineteuer, muss man auch dazu sagen. Also so ein Fläschchen kommt schon mal auf 280 Euro Minimum und hält dann auch nicht sehr lange. Wie gesagt, der Stoff, der da drin ist, ist ja THC, also Tetrahydrocannabinol, was vielleicht vielen bekannt ist unter dem bösen Giftstoff, der sich da drin befinden soll. Wobei toxikologisch noch nie nachgewiesen wurde, dass das sich da irgendwo um Gift handelt. Aber diesen Stoff bekomme ich in der Reinform. Was das Problem daran ist, dass der gegen Schmerzen nicht wirklich viel hilft. In der Wissenschaft bekannt sind drei Cannabinoide, oder bekannt sind bestimmt mehrere, aber werden in der Wissenschaft behandelt. Und das ist Tetrahydrocannabinol, das ist THC, das ist Cannabidiol, das CBD, und das ist Cannabiniol, das CBN. Und in Fachkreisen wird immer gesagt, CBD hilft für die Schmerzen. Mein Beispiel beweist, dass es mehr auf CBN ankommt, wenn man wirklich chronische Schmerzen und wirklich tägliche starke Schmerzen hat, da man mit dem Hanf natürlich die Schmerzen nicht komplett wegbekommt, sondern sie aber auf ein erträgliches Level, ohne diese hohen Nebenwirkungen der, wie in meinem Fall, Opiate, die ich nehmen müsste, also ohne diese Nebenwirkungen klarkommt.
Du hast auch vorhin erwähnt, dass man eben darüber nachdenkt, die anderen Stoffe zur Schmerzlinderung, also aus medizinischen Zwecken zu legalisieren. Wie ist da der aktuelle Stand? Weißt du da was drüber?
Also der aktuelle Stand ist, dass man Blüten aus der Apotheke bekommen kann über Umwege. Das bedeutet, für mich jetzt in meinem konkreten Fall, ich müsste nochmal nachweisen, dass die anderen Therapieformen nicht helfen. Das bedeutet, ich müsste wahrscheinlich ein halbes Jahr nochmal auf meine Opiate zurückgreifen. Dann müsste ich einen Antrag stellen, der unter anderem auch nicht günstig ist und auch eine lange Wartezeit ertragen. Damit ich, wie ich bei vielen Patienten, Freunden von mir festgestellt habe, im Endeffekt in der Apotheke dann erfahre, dass mein Mittel nicht verfügbar ist. Also das ist wirklich so, du lachst, aber es gibt wirklich den Fall, dass man seine Medizin, die man ärztlich verschrieben bekommen darf, in der Apotheke nicht verfügbar vorfindet, weil es Lieferengpässe gibt.
Es ist aber auch so, dass du für alle Kosten selber aufkommen musst.
Das ist auch so, richtig. Und da will die Bundesregierung jetzt einhaken, indem sie eine Cannabis-Agentur gründet. Ich meine, wir können das bisher ja nur befürworten. Ich bin da allerdings auch sehr vorsichtig, erstmal, was meine Meinung dazu betrifft, weil ich natürlich weiß, dass da ganz andere Interessen spielen als die der Patienten. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Es heißt zum Beispiel, dass die Patienten sich jetzt in einer Art Versuchsprogramm dann bewegen. Das wird aber anonymisiert offenbar ablaufen. Sollte jetzt kein Patient, also mich würde es nicht stören, Es gibt da allerdings Leute, die sagen, okay, ich finde es nicht gut, als Versuchskaninchen herzuhalten. Kann ich dann auch verstehen, diese Argumentation. Aber es soll eine Cannabis-Agentur gegründet werden, mit dem Ziel, selbst Cannabis anzubauen in Deutschland. Und dieses angebaute Cannabis soll dann den Patienten in Deutschland über die Apotheke zur Verfügung gestellt werden. Und das ist der Punkt, es soll auch von den Krankenkassen übernommen werden.
Das funktioniert in anderen Ländern, funktioniert das ja bereits, ne?
Richtig, ja, man müsste, das vergleiche ich immer sehr gerne, in Israel sind es knapp, ich glaube 7000, also sind mehrere tausend an Patienten, die Israel als kleines Land alleine hat. Bei uns in Deutschland sind wir bei knapp 600. Und da muss man sich fragen, wer jetzt da rückschrittiger ist, was die Drogenpolitik betrifft. Und das ist auch tatsächlich, geht da um die Drogenpolitik, muss man auch klar nochmal dazu sagen, denn die macht den Patienten schwierig. Wenn das wie in Holland geregelt wäre, hätten wir auch als Patienten weniger Probleme mit Lieferengpässen etc.
Und welche Gründe für eine Legalisierung kennst du denn? Oder welche, findest du, müsste man gerade in den Vordergrund stellen?
Also die Gründe sind, wie schon erwähnt, die medizinischen auf alle Fälle. Und wenn wir jetzt mal absehen wirklich von den medizinischen und sagen, Cannabis als Genussmittel, warum sollte ein erwachsener Mensch die freie Entscheidung haben, ein Kraut zu verdampfen, das ihm gefällt? Da haben wir es eigentlich schon mal, die Argumentation, die Nummer eins. Also die Selbstbestimmung des Menschen. Es ist nichts Gefährliches, ich tue damit keinem anderen weh. Und in der Tat ist es nicht so schädlich wie Alkohol. Also die Nebenwirkungen, und das kann ich jetzt definitiv bestätigen. Früher war das immer so, naja gut, wer jeden Tag raucht, der ist bestimmt blöd im Kopf. Ich muss sagen, ich habe viele Leute, viele Patienten, Blütenpatienten kennengelernt, die eine Menge konsumieren, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und diese Leute sind total fit in der Birne und die sind auch körperlich erst durch Cannabis in der Lage, fit zu sein. Und das ist dann wirklich schön, wenn man sowas beobachtet. Und das ist das Wichtige. Also einfach auch die Sensibilität der Leute wieder dahin zu bekommen, zu kapieren, dass Drogen allgemein vielleicht nicht so schlimm sind, wie wir es immer sehen, weil es steckt nur mittlerweile eine Riesenindustrie dahinter, die an der Illegalität Geld verdient. Und um die mafiösen Strukturen darin auszumerzen, müsste man alles regulieren. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja, da geht's auch bis zum Heroin. Denn es gibt auch Fälle, wo man eben sauberes Heroin in Abgabestellen bekommen kann. Und den Leuten geht es damit relativ gut. Und ich denke, die Eigenverantwortung der Menschen ist doch so vernünftig noch, dass sie sagen, Heroin eigentlich nicht.
Jetzt gerade zum Stichwort sauber. Was ist denn so gefährlich daran, wenn eine Droge nicht sauber ist?
Also das ist ja bei allen Drogen so, wenn da Streckmittel drin sind, fügen wir natürlich unserem Körper damit einen gewissen Schaden zu. Also es gibt da das Beispiel bei Cannabis mit Blei. Wenn es zum Beispiel mit Blei gestreckt ist und wir rauchen das, dann setzen sich kleine Bleipartikel in der Lunge ab und die werden auch nie wieder rausgeschwemmt aus dem Körper. Das heißt, es kann mit Bleivergiftungen verbunden sein oder man verbleit sich nur, in Anführungszeichen, langsam seine Lunge. Und das geht auch mit einem anderen Streckmittel, das nennt sich Brix. Brix ist, glaube ich, ist eine Art Kunststoff, aus mehreren Kunstdüngern zusammengemischt. Der wird dann aufgesprüht auf die Blüten, damit sie schwerer werden und glitzern. Also man versucht damit Qualität zu imitieren fürs Auge. Wenn man das anzündet, setzt sich dieses Zeug wieder so komplett in der Form, wie es im Gras drin verschmolzen ist, auch wieder in der Lunge ab. Das heißt, es schmilzt in der Lunge wieder zusammen und macht die Lunge komplett zu. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Und das gibt's dann, wie du gesagt hast, ja auch bei den anderen Drogen mit den Streckmitteln. Darum ist eine regulierte Form der Herstellung vor allem sehr, sehr wichtig. die Abgabe hin oder her. Aber es geht auch darum, die Herstellung und die Wege zu überwachen, was denn überhaupt damit passiert.
Du hast mir erzählt, du hast mit dem Hanflager gearbeitet.
Genau, ja.
Was ist denn das Hanflager?
Das Hanflager in Ulm ist zum einen ein Raucherbedarfladen. Das heißt, wir haben verschiedenen Raucherbedarf. Wir haben Shishas im Angebot. Oben, wir haben also zwei verschiedene Filialen. Die eine ist unten an der Blau, direkt neben dem Kino. Und die andere Filiale ist in der Zingerstraße 1, neben dem Hemperium. In der oberen Filiale neben dem Hemperium, da finden sich eher Rauchgeräte, Pfeifen in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Und im unteren, da geht es mehr um die Shishas. Dann gibt es unten ein kleines Abteil für Gärtnereibedarf. Und die Hanfkleidung haben wir auch unten ausgestellt. Ja, Lebensmittel gibt es in beiden Läden. Genauso wie eben den kleineren Raucherbedarf, was ich eben gerade schon ansprach. Und da auf alle Fälle mal hin und dick mal eine Tüte mit Hanfsachen einpacken. Sind nämlich wirklich lecker und super gesund. Wie zum Beispiel das Hanfmehl eben. Das Hanfmehl, das ist zum einen ist glutenfrei und zum anderen ist es auch, glaube ich, 10-mal... Ich will mich da jetzt auch nicht wirklich festlegen, aber ich denke 10-mal gesünder und nährstoffreicher als normales Mehl. Und das alleine zeigt schon wirklich die Kraft dieser Pflanze, die wir seit Jahren offenbar ziemlich vernachlässigen.
Da ist ja auch irgendwie ein wachsendes Interesse der Bevölkerung, also jetzt gerade auch irgendwie im Bereich Fitness. Die interessieren sich alle total für Hanf, weil es eben so gesund ist. Ich glaube auch Hanfproteine ist dann das, was sie hauptsächlich zu sich nehmen.
Ja, richtig, richtig. Es gibt dann auch die veganen Sachen. Also wir haben auch im Hanflager viele vegane Lebensmittel. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel Landjäger, quasi kleine, aus Hanf auch. Und man könnte es fast schon Schinken aus Hanf auch nennen. Wie gesagt, sehr, sehr gut, sehr lecker.
Ja, mit dem wachsenden Interesse der Bevölkerung könnte man ja auch meinen, dass jetzt gerade beim Hanfmarsch immer mehr Leute auftauchen würden. Wie ist da deine Beobachtung?
Wie gesagt, die Leute kriechen immer erst aus den Ecken, wenn der Marsch losgeht. Ich bin zwar froh, dass sich dann im Endeffekt wirklich immer viele auf den Straßen versammeln. Wir werden auch jedes Jahr mehr. Allerdings wissen wir natürlich auch das Potenzial, dass so ein Hanfmarsch eigentlich hätte. Und wir kennen auch, denke ich mal, jeder gewisse Leute, die dann einfach sich nicht an den Märschen beteiligen. Sei es aus irgendwelchen faulen Ausreden oder einfach aus keiner Lust, sich irgendwie draußen auf der Straße zu zeigen.
Wenn man da jetzt mitmachen will, also es ist am 7. Mai, jetzt am Samstag, der Marsch geht los um 14 Uhr, man soll ein bisschen früher kommen an den Hirschbrunnen. Habt ihr dann da auch Schilder oder Statements irgendwie, die man da mit sich rumtragen kann, oder bringt man da selber was mit, wenn man möchte?
Also sehr gerne sind selber gebastelte Schilder natürlich gesehen. Auch wenn da nur draufsteht, ich bin so wütend, dass ich mir sogar ein Schild gebastelt habe. Das reicht. Weil im Grunde ist die Message dahinter ja klar, aber man wirkt natürlich damit größer. Das ist klar. Und für alle, die auch jetzt kein Schild mitschleppen möchten und gerne Schilder tragen, es gibt eine gewisse Anzahl an Schildern, die vor einigen Jahren schon gemalt wurden von uns, und die können natürlich da hergenommen werden.
Und jetzt sagtest du gerade, das Potenzial ist viel größer, und vielleicht ist es auch ein bisschen Faulheit, dass die Leute nicht auf die Straße kommen. Das ist ja so das typische Klischee, was man eigentlich von den Konsumierenden hat. Dass die faul sind, nur vor sich hin vegetieren und total langsam und Banane in der Birne.
Ja, leider. Nein, das ist tatsächlich das gängige Klischee. Ist aber wirklich nicht so. Wie gesagt, Patienten, die das Sechsfache konsumieren eines typischen Kiffers täglich, die sind auch noch fit. Also ich glaube, es kommt da sehr viel auf die innere Einstellung auch an. Genauso wie beim Marsch. Ne? Wenn ich rausgehen möchte, dann werde ich das auch schaffen. Auch auf Hanf. Und dementsprechend, ich denke, da kann auch mal jeder für einen Tag mal, gerade die Spaßkonsumenten, für einen Tag mal die Tüte auslassen und dann auf die Straße gehen, damit wir vielleicht in einem Jahr dann auch mal im Café oder in speziellen Cafés unser Genussmittel zu uns nehmen können, in entspannter Atmosphäre.
Und eben auch kein gestrecktes Genussmittel.
Ganz wichtig, genau, richtig, richtig, weil man kann halt nun mal Kriminelle nicht kontrollieren. Es wird auch niemals beim Dealer eine Ausweiskontrolle geben. Darum ist der ganze Jugendschutzquatsch auch ein bisschen schwierig, den so einseitig auf Prohibition zu setzen. Denn wir müssen mit den Jugendlichen reden, anstatt ihnen irgendwas zu verbieten. Denn das hilft gar nicht. Ich glaube, durch den Verbot hatte ich auch den Reiz, damals mit 16 meine erste Tüte mal zu ziehen. Also sage ich ganz offen, das ist einfach, daher kommt der Reiz. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, dass man unter 18 rauchen sollte, weil man ist in einer Entwicklungsphase und das schadet da tatsächlich dem Gehirn und der Entwicklung. Dessen muss man sich nun mal bewusst werden, dass man sein Potenzial verschenkt.
Ja, dass man eben dann auch saubere Sachen konsumieren kann und dass das legalisiert und auch reguliert wird, das ist ja auch sehr wichtig. Tut sich da irgendwie was in der Politik?
Die Politik ist leider etwas am Schlafen. Also medizinisch sind wir ja jetzt mal einen Schritt weitergekommen, wobei man auch abwarten muss, ob es nicht wieder drei Schritte zurückgeht. Aber sonst ist es recht schwierig. Wir haben zurzeit eine Drogenbeauftragte, die Frau Marlene Mortler. Die ist Hopfenbauerin. Das sagte eigentlich ja schon mal viel aus. Sie spielt also im anderen Lager. Spricht sich komplett gegen Hanf aus. Sie ist also immer noch der Meinung, das sei eine ganz, ganz schreckliche Droge und man müsste die Jugendlichen durch vor allem Verbot davon schützen und härtere Strafen findet sie eher angebracht, als die Strafen zu minimieren. Wobei ich halt ja eins vorhalten muss, sie behauptet immer wieder, dass ja keinerlei juristischer Hintergrund beziehungsweise kein Background der Polizei für die Legalisierungsbewegung da wäre. Das ist aber grundsätzlich falsch, denn bereits die Polizeigewerkschaft in Deutschland hat sich für eine Legalisierung ausgesprochen. Es gibt hohe Richter, die sich dafür ausgesprochen haben. Unter anderem einen Jugendrichter aus Hamburg, Bremen, aus dem Norden. Und dieser Jugendrichter, der setzt sich wirklich sehr aktiv für die Legalisierung ein. Der hat auch letztens in München auf dem Marsch gesprochen. Und es sollte mehr solche Leute geben, sagt er selber, die wirklich was bewegen müssen. Und darum, der hat letztens auch alle Kiffer angesprochen und gesagt, ihr müsst einfach rausgehen auf die Straße, weil sonst wird sich nichts ändern. Es hilft nichts, wenn ein einzelner Mensch schreit, selbst wenn er irgendwie einen Einfluss hat. Es braucht den Background. Die Leute müssen gesehen werden, damit verstanden wird, dass ein Interesse da ist. Denn Beispiel in Sachsen, ne, die Montagsproteste, an die wir uns jetzt schon gewöhnt haben, die haben einen gewissen Fame bekommen dadurch. Und wir sollten uns die nicht zum Vorbild machen, aber wir sollten definitiv versuchen, Präsenz zu zeigen und eben Stärke zu zeigen.
Jetzt fände ich mal interessant, was denn die absurdesten Gerüchte oder Vorurteile sind, die du gegenüber dem Konsum hier gehört hast.
Die absurdesten? Also die absurdesten kommen eigentlich aus der Zeit der Prohibition, wo das Ganze anfing. Das wäre zum einen sind es dass das Cannabis zum Beispiel wie eine Zombie-Droge wirkt, also dass man dadurch komplett den Verstand verliert und auf einmal aus dem Fenster springt. Da gibt es den Film Reefer Madness dazu. Da wird das alles schön gezeigt, was da passieren kann.
Hallo Obi, setz dich doch einfach.
Hallo Obi, ja, setz dich. Wir haben einen neuen Gast bekommen.
Bis so spät wie nie.
Hi.
Hallo.
So, jetzt ganz kurz, magst du dein absurdestes Vorurteil noch kurz zu Ende führen?
Ja, also du, wie gesagt, eigentlich alles, was in Reefer Madness vorkommt, dieses Zombie-Drogen-Ding, dass Leute total ausflippen oder Frauen vergewaltigen, weil man auf einmal total in den Drogenrausch kommt und sich nicht mehr selber kennt. Tatsächlich sind das aber leider die Sachen, die dafür gesorgt haben, dass sich dieses Bild in unseren Köpfen gefestigt hat, dass Cannabis schlimm ist.
Ja, und jetzt sollte man auf jeden Fall raus auf die Straße und zeigen, dass es nicht so ist.
Unbedingt.
Deswegen auch der Hanfmarsch am 7. Mai. Wir haben jetzt einen neuen Gast bekommen. Hi.
Hallo. Ja, ich bin der Obi. Die meisten werden mich ja kennen. Ja, können wir da auch bloß anschließen. Gott sei Dank sind die Horrormeldungen weniger wahr. Mittlerweile sind es die guten Meldungen über Hanf, was überwiegt. Ist auch gut so, ist höchste Zeit so. Und ja, jetzt sind wir zum vierten Mal zum Hanfmarsch praktisch in die Startlöcher und hoffen wir, dass jetzt am Samstag die Sonne so scheint und dass wir die Teilnehmerzahlen nochmal toppen wird.
Teilnehmerzahlen? Wie viele waren es denn?
Naja, also es hat angefangen, glaube ich, so mit 200-300 und mittlerweile waren wir schon so 500-600 und also die Tausender-Marke wäre schon so mal die Größe, aber ja, gut.
Ja, wir hatten jetzt auch vorhin den Punkt, dass am 14 Uhr gibt es eine Kundgebung und da wird jemand reden.
Ja, es sind also mehrere Redner geplant. Wer genau weiß jetzt auch nicht, aber es wird auf jeden Fall, wenn es alles klappt, mit großer Lautsprecheranlage besser funktionieren wie letztes Jahr oder die letzten Jahre mit unserem kleinen Bollerwagen-Soundsystem oder mit Megafone, wie wir es in den ersten Jahren versucht haben. Und ja, also ich denke, wird schon der eine oder andere was zum Sagen haben.
Also ich werde mich gleich anbieten. Ich werde wahrscheinlich dann auch gewisse Zeit nochmal darüber reden und den Leuten, die dort sind, meinen Fall schildern und meine Meinung dazu nochmal kundtun.
Mhm. Geht es denn nach dem Umzug noch irgendwie weiter?
Ja, also wie die letzte Jahr war es auch immer so, dass danach ein bisschen so eine kleine Afterparty war am Platz. Also ich weiß nicht, wie lange es genehmigt ist. Also der Infostand ist ja den ganzen Tag genehmigt und da wird es auf jeden Fall weitergehen. Das Interesse ist groß im Infostand. Also war letzte Woche auch also zum Sehen. Also war ja zum Beispiel auch die Pyramide, wo aufgebaut war mit Dose, was praktisch über die Apotheke verkauft wird an Patienten, wo die zu 99% alle noch selber zahlen müssen, war praktisch so das Beispiel aufgezeigt, 15.000 Euro, was die praktisch aus eigener Tasche zahlen müssen für ein Kilo praktisch pharmazeutisch hergestelltes Gras im Gegensatz zum Schwarzmarktpreis, was mit 7.000 Euro, denke ich, doch ein bisschen niedrig nur angeben war und praktisch wenn sie dann ihr Apothekergras selber anbauen dürfen oder ihr Heilkraut mit 1.000 Euro rechnen müssen. Also ich denke, das ist schon ein gutes Argument auf jeden Fall. Und höchste Zeit auf jeden Fall.
Ja, also die Pyramide wird es auch wieder zu sehen geben, denke ich. Die ist wirklich eindrucksvoll, muss man sich mal angucken. Da sieht man auch ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, wie viel Plastik kann man benutzen, um 5 Gramm einer Pflanze zu verpacken? Also es ist wirklich, wenn man da nur an Naturschutz denkt, dann fällt man schon um bei dem Gedanken. Also es ist wirklich krass und es muss sich dringend was ändern. Amerika zeigt uns an einem Beispiel zurzeit in Colorado mit der Liberalisierung dort und in Washington, dass es einfach funktionieren kann. Und Washington D.C. soll ja jetzt dazukommen. Das wird ganz interessant, denn ich meine, wenn die Hauptstadt mal grün ist, dann geht das ziemlich schnell, denke ich. Und ich bin dann gespannt, wie schnell unsere deutschen Politiker auf einmal die grandiose Idee bekommen, den Hanf zu legalisieren.
Sind wir auch gespannt. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Musikpause.
Sehr gern.
Isolation mit Berlin mit Verschließe dein Herz. Und da sind wir wieder im Studio bei der Plattform. Heute mit mir, Angela, und Miki und Obi sind zu Gast. Obi gerade noch reingeplatzt.
Letzte Sekunde.
Magst du uns vielleicht noch kurz deine wichtigsten Gründe für eine Legalisierung erklären?
Also, wie der Miki vorher schon gesagt hat, ist überhaupt der Unding, dass der Hanf überhaupt verboten worden ist, weil das hat wirtschaftliche Hintergründe. Ich sage immer, aus dem Hanf kann man alles machen aus der Fensterscheibe. Die Pflanze, die gehört nicht ins Gesetzbuch, sondern auf die Felder. Ob es für medizinische Zwecke ist, für Nahrungsmittel, Kleidung, Seile, wie gesagt, man kann alles Erdenkliche aus dem Hanf machen, aus der Fensterscheibe. Ja, und es ist einfach ungerecht und es ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen den Hanf, weil der Hanf wächst 100 Tage auf jedem Breitengrad der Erde. Bis zu 3, 4, 5, 6 Meter hoch. Und wie gesagt, ist ein riesen Potenzial, was hinter dem Hanf steckt. Jetzt langsam hat es mit medizinischer Nutzer angefangen. Dass einfach die Einsicht da ist, wir brauchen den Hanf, weil es so viele Menschen sind, die Zahl geht auch rasant nach oben. Ich denke jetzt nach den letzten Urteilen, von wegen, dass die Patienten auch ihr medizinischer Hanf selber anbauen dürfen, wird sich da nochmal einiges tun, weil bisher haben sich wahrscheinlich viele gesagt, was soll ich einen Antrag stellen, ich kann mir das eh leisten, wenn ich 15.000 Euro für ein Kilo brauche, was ich vielleicht in 2, 3, 4, 5, 6 Monate wegrauche, kann ich mir einfach nicht leisten, weil ich eh schon krank bin und eh so das Geld habe, dass ich mir das irgendwie, wie es viele schon machen, einfach sage, okay, was soll ich da zum Arzt gehen, mir da Rezept holen, was ich vielleicht eh kriege oder der Arzt mich auslacht oder erstmal einen Arzt suchen muss, wo das dir verschreibt, einfach der einfachere Weg gehen und einfach sage, ich baue mir das an oder habe eine gute Quelle und ja.
Das heißt, auch die Dunkelziffer bei den Schmerzpatienten ist eigentlich viel höher, ne?
Ist ganz, ganz groß. Also, wie gesagt, die kriegt es mit, die kriegt es seit fast 25 Jahren mit. Also, wie gesagt, unser Motto war immer alles um- und aus Hanf. Wir haben nie praktisch auch die Rauchware ausgrenzt, wie es der Micky ja vorher schon gesagt hat, weil das einfach auch dazugehört. Selbst da dahinter steckt ein riesen Potenzial, ob es als Genussmittel oder Medizin. Ja, und es ist einfach eine Sache, dass die Leute langsam verstehen müssen, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, sondern für ihre Rechte auf die Straße gehen. Es wird keine Besserungen verschenkt, also zumindest nicht von Gesetzesseite aus. Der Hanf ist da, der Hanf ist nicht mehr weg zum Denken, der Hanf ist auf dem Vormarsch und ja, mir auch. Also ich würde sagen, die tausender Marke wäre doch ein Ziel. Also alle fest mobilisieren, Mama, Papa, alle ins Gepäck, wie wir es letztes Jahr auch schon gehabt haben, wo einfach auch die Eltern, weil sie einfach sehen, ihre Kinder werden kriminalisiert. Ich habe vor 2 Wochen den schärfsten Jugendrichter da in München bei 2 Rädern gehört, der ist auf dem Warm-Up-Party für den Hanfmarsch oder für den Global Mariana Marsch, wie es weltweit heißt. Mit dieser über 30 Städte in Deutschland mit dabei sind hunderte, tausende Städte weltweit. Man weiß es nicht genau. Also vor ein paar Jahren war sogar Malaysia dabei, wo die Todesstrafe draufsteht. Das ist bei uns nicht so. Also ihr braucht jetzt befürchtet, dass er am Hanfstrick aufgehängt wird, irgendwie im Barblinger Brunnen. Nee. Es ist einfach so, dass der Richter auch gesagt hat, dass 100.000 Menschen oder war glaube 400.000 Menschen die letzten 40 Jahre wegen Hanf im Gefängnis gesessen sind und es ist eigentlich außer Staatskosten keine Nutzer gehabt hat. Also sind Existenzen kaputt gemacht worden durch Führerscheine, durch Hausdurchsuchungen, durch Auftritte am Arbeitsplatz, wo praktisch die Leute nachher wirklich. Also das Schlimmste, was beim Hanf eigentlich zum Befürchten ist, ist Strafverfolgung.
Und die soll ja jetzt aufhören. Deswegen soll man auf die Straße gehen zum Hanfmarsch am 7. Mai. Wäre eine Option hier in Ulm. Treffpunkt ist 13.30 Uhr am Brunnen, neben der Hirschapotheke Hirschbrunnen in der Stadtmitte. Und dann um 14 Uhr lauft ihr los. Es gibt noch Kundgebungen, Redebeiträge. Man kriegt viele Infos am Infostand. Das ist doch was, ne?
Genau, wir haben wieder Musik, Transparente. Ja, wir wollen ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Wir hoffen, dass wir nicht zu laut sind. Das ist schon ein bisschen unser Manko, was uns angerechnet wird. Aber ja, wir müssen ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Und ja, also wir haben dieses Jahr auch gesagt, dass wir vielleicht gerade, wie soll ich sagen, wie die Wilde erscheint, sondern haben gesagt, okay, wer einen Anzug hat, der Lust hat, den Anzug ziehen, ja, dass man ein bisschen so seriös aussieht. Also es ist immer schön, wenn auch so ein bisschen Anzugträger oder so dabei sind und ja, macht einfach ein bisschen wirklich so der Querschnitt ein bisschen klar. Also es sind nicht nur die Hippies oder die Freaks, wo der Hanf konsumiert, sowie als Nahrungsmittel, auch als Genussmittel, sondern es ist wirklich die komplette Bandbreite der Bevölkerung. Also es ist nicht nur in Deutschland so, es ist weltweit so.
Ich wollte jetzt gerade noch fragen, wo man denn weitere Infos kriegt oder wo man vielleicht auch Mitglied oder Freund der Handfreunde Ulm werden kann.
Also Freund der Handfreunde Ulm kann man auf Facebook werden, indem man einfach oben in die Suchleiste Handfreunde Ulm eingibt. Da findet man die Seite. Ansonsten gibt's unter WordPress.
Handfreunde.wordpress.com.
Handfreunde.wordpress.com. Die offizielle Seite mit den ganzen News.
Ja, und überregional gibt es ja auch den Deutschen Handverband, wo praktisch sich auch schon seit Jahren engagiert und auch viele Besserungen schon erreicht hat, auch gerade politisch und so und auch immer überall mit dabei ist.
Super, vielen, vielen Dank für euren Besuch hier bei der Plattform bei Radio Free FM.
Ja, danke schön. Also, die Fahnen hoch, Samstag.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.